Herzlich willkommen zu Reingehört, dem Podcast der Reinraum- und Prozesstechnik. Diesmal nicht wie gewohnt aus unserem Studio, sondern live von den Lounges 2024 in Karlsruhe. Mein Name ist Susanne Weckauf und ich freue mich, mit den wichtigsten Köpfen der Branche über die neuesten Trends und Themen zu sprechen. Schönen guten Morgen, Dominikus Forsthuber. Ich freue mich, dass du da bist.
Guten Morgen, ich freue mich auch.
Der frühe Vogel fängt den Wurm.
Es ist halb ja, 10, ja, also so früh ist es ja gar nicht mehr.
Aber vielleicht ist es früh für einen Podcast.
Das stimmt wahrscheinlich, ja.
Da gebe ich dir recht. Die Frage ist natürlich, halb 10, du warst schon am Stand. Hast schon Kaffee getrunken?
Ja, zwei in der Tat.
Oh, okay.
Einen zum Frühstück und einen hier vor dem Podcast, damit ich ein Mensch bin, mit dem du hier sprichst.
Ist wunderbar. Ja. Sonst wäre es vielleicht einfach ein bisschen langsamer geworden.
Genau.
Dominikus, du arbeitest für die Allgemeine Bauchemie GmbH
mhm, genau.
Und du bist CEO und Reinraumbodenexperte.
Ja, genau. Also die Allgemeine Bauchemie GmbH, wir bezeichnen uns als Innovationsführer für die Sanierung von Reinraumböden, für die Bereiche Pharma, Automotive und Lebensmittel. Also die drei Bereiche mit Schwerpunkt auf Pharma. Und wir machen das seit jetzt ungefähr 20 Jahren, dass wir im Reinraumbau tätig sind. Und ich habe vor 22 Jahren bei der Firma angefangen, knapp 22 Jahren, mit einer bautechnischen Ausbildung und nach Absolvierung des Bundesheers. Also wir sind eine Firma aus Österreich, wir sitzen in Salzburg.
Das habe ich schon öfter gehört.
Ja, genau. Und hatte keine Ahnung, was die da machen. Aber ich hatte einen Bekannten, der dort gearbeitet hat, in der Buchhaltung. Und der sagte, sie brauchen einen Techniker, einen technischen Assistenten. Da habe ich angefangen und habe mir irgendwie in so anderthalb Jahrzehnten hochgearbeitet zum CEO. Ich bin also ein Dinosaurier, so lange bei einer Firma, aber es gibt immer was Neues, immer was Spannendes und es ist immer eine Weiterentwicklung gewesen. Das hat mir sehr viel Freude bereitet und jetzt bin ich CEO. Und diese Firma, wo ich arbeite, also die Allgemeine Bauchemie, ist relativ umtriebig. Also wir sind so, finde ich, smarte Unternehmensgröße mit knapp 50 Menschen, die dort arbeiten. Und wir sind natürlich hauptsächlich in Österreich und Deutschland unterwegs, aber also unsere Baustellen können auch mal irgendwo in England sein, also Birmingham, London in der Ecke oder natürlich mal in der Schweiz oder im sonst angrenzenden im Ausland und da ist immer was Spannendes dabei. Also es macht sehr viel Spaß.
Wie hast du dich zum Reinraumbodenexperte entwickelt?
Ja, was für eine klingende Bezeichnung, oder?
Reinraumbodenexperte. Super.
Kann's nicht oft genug
und wenn du es ganz schnell sagst, Reinraumbodenexperte, fragt vielleicht gar keiner nach, so verschämtes,
was? Was genau?
Oh, super Experte.
Also, das ist halt so ein Ding, das gewachsen ist. Also, ich habe jetzt nie speziell den Fokus drauf gelegt, dass ich das werde, aber es hat sich so ergeben. Und ich habe einfach in der Zeit, als wir mit Reinraumböden so richtig begonnen haben, alles von der Pike auf gelernt. Also, wir haben zuerst natürlich Lösungen gesucht, die besser sind als andere, dann haben wir die Lösungen den Kunden verkauft. Da war ich natürlich immer vorne mit dabei und habe einfach zugesehen, was brauchen denn die Kunden, was sagen die, wo drückt der Schuh, welche Probleme haben die, die echt wichtig sind. Und beim Boden ist es so, es ist eigentlich ein profanes Thema, es ist ein Boden, es ist nichts Aufregendes.
Aber wir könnten Stunden darüber erzählen.
Natürlich. Und der ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn er nicht funktioniert.
Ja.
Und ich bin natürlich oft dann eingeladen gewesen, wenn da schon irgendwie die Kacke am Dampfen war und dann festzustellen, was jetzt notwendig ist und wie man diese Kuh dann vom Eis bringt, und zwar möglicherweise im laufenden Betrieb zu Unzeiten, irgendwann Sonntag in der Nacht, wenn die Bedingungen vielleicht noch irgendwie hergestellt werden können, dass da was zu sanieren ist. Und habe da sehr viel über diese schwierigen Situationen lernen dürfen und nach rund 250 Reinraum Projekten, die größer waren, also wo nur der Fußboden immer über 150.000 Euro ausgemacht hat, bis manchmal 1 Million, ist sehr unterschiedlich, ist einfach die Expertise in mir gewachsen und meine Kollegin hat irgendwann gesagt, du bist der Reinraumbodenexperte, und dann ist bei mir erst der Groschen gefallen und sagt, okay, stimmt, ist okay.
Ja, super.
Drum die Bezeichnung.
Habe ich dich richtig verstanden? Ihr macht mehr Sanierung als Neuverlegung oder...
Es ist so, da kann man jetzt wahrscheinlich durchaus einen ganzen Vormittag drüber sprechen.
Wie lange hast du Zeit?
Also die Geschichte ist, wir können natürlich beides. Das Einfachere ist, wenn man in einem Neubau alles schön planen kann, dann wird auf die grüne Wiese eine Betonplatte verlegt und dann kommt ein Reinraumboden drauf.
Mhm.
das ist nur relativ selten. Ja. Und wenn es passiert, dann geht es nicht darum, das Bestmögliche zu machen, sondern da gibt es meistens ein Projektbudget. Und dieses Projektbudget muss auf alle Fälle eingehalten werden, egal ob das, was jetzt dann letztendlich als Boden hinkommt, wirklich die beste Lösung ist oder nicht.
Okay.
Und da habe ich keine Freude damit.
Klar.
Und diese Ansätze, dass man dann sagt, naja, und es gibt wirklich, dafür breche ich auch eine Lanze, dass das endlich aufhört, aber es gibt ganz viele große Unternehmen, die sagen, wir wissen zwar, dass der Boden, den wir jetzt verlegen, nicht der beste ist, möglicherweise ist er auch relativ schnell schadhaft, aber das Projektbudget erlaubt das nicht. Und wenn ich dann entgegenhalte, aber irgendwann müsste dann im laufenden Betrieb, vielleicht im Shutdown, mit begrenzter Zeit, die Anlagen rückbauen, den neuen Boden einbauen, ist ja viel, viel teurer. Also wir reden da nicht von Doppelten, sondern wahrscheinlich vom Zehnfachen.
Ja.
Dann sagen die, ja, aber dann ist es ein anderes Budget und da muss sich der Kollege von der anderen Abteilung, nämlich von der Instandhaltung, damit beschäftigen. Und wenn das das Argument ist, und das ist wirklich, ist jetzt nicht, dass ich das einmal gehört habe, ist es einfach eine Katastrophe. Katastrophe auch für die großen Unternehmen, für die großen pharmazeutischen Produktionsunternehmen, wo dieses Silo-Denken so herrscht, dass man zum Schluss viel, viel mehr Geld ausgibt, um möglicherweise sogar trotzdem nur die zweitbeste Lösung zu erreichen, weil wenn dann eingebaut ist, dann kriegst du alles nicht so toll hin, wie wenn alles neu ist.
Entschuldigung fürs Unterbrechen. Ich bin verwundert über dieses, das Budget muss unbedingt eingehalten werden, weil wenn ich mir überlege, die Bekannten, die ich habe, die ein Haus bauen und dann sagen sie, oh, es ist aber viel, viel teurer geworden als geplant. Und ich denke, naja, wird es nicht eigentlich meistens teurer, aber dass man da dann diese Abstriche macht und sagt, auf gar keinen Fall.
Ja, es ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Und wenn ich mit Menschen spreche, die zwar im Betrieb solche Argumente bringen, und die dann sagen, aber zu Hause würden sie das nie so machen. Also keiner würde sich die billigste Waschmaschine kaufen, nur damit das Budget eingehalten
ist. Richtig.
Macht doch keiner.
Ich glaube, das hält lange.
Genau. Ja. Aber irgendwie hat sich das etabliert. Es ist ja auch so, dass in öffentlichen Beauftragungen auch immer der Billigstbieter genommen wird. Das ist in Österreich so, es ist in Deutschland so, es ist europaweit so. Und dann heißt das zwar Bestbieterprinzip, aber es ist in Wahrheit Bullshit, weil es ist Billigstbieterprinzip.
Ja.
Und die Idee, dass jemand, der das billigste Angebot macht, gleichzeitig die beste Lösung liefert, ist Hanebüchen. Kein Mensch kann das ernsthaft glauben. Und wenn man sich so große Baustellen jetzt außerhalb des Pharmabereichs ansieht, wie Stuttgart 21, ein paar Steinwürfe entfernt,
Berlin.
Oder Berlin, Flughafen, ja, oder die Elbphilharmonie in Hamburg.
Ja.
Also wir haben in Österreich, Italien auch so ein tolles Projekt mit dem Brenner Basistunnel. Die sind alle nach dem Billigstbieter-Prinzip vergeben und das sind die, die völlig ausufern und einfach nur teuer sind und viel zu spät fertig werden.
Ja.
Es hat einen Grund in meiner Sichtweise, nämlich, dass die Ziele der Auftraggeber und die Ziele der ausführenden Firmen völlig in verschiedene Richtungen gehen.
Weil es ja im Endeffekt, je länger es dauert, desto teurer wird es ja auch.
Na klar.
Also, warum denkt da eigentlich keiner dran?
Na und noch dazu geht es ja auch darum, dass die Firma, die den Auftrag zum billigsten Preis erhält, sich überlegen muss, wie kriege ich das Projekt jetzt ins Verdienen.
Mhm.
Das heißt, das Ziel des Billigstbieters ist nicht das Ziel des Auftraggebers, nämlich den Termin zu halten, den Preis zu halten, die ordentliche Qualität zu liefern, sondern das Ding ins Verdienen zu bringen. Und zwar um jeden Preis. Mit Anwälten, mit Claims und so weiter. Und dieses Spiel spiele ich sehr ungern. Das ist nicht meine Idee, wie ich mit Menschen umgehen möchte und mit Kunden umgehen möchte. Und deswegen arbeiten wir, und jetzt mache ich die Klammer wieder zu, in erster Linie im Sanierungsbereich. Denn da ist einfach oft die Not groß, irgendwie in einer unmöglichen Zeit Unmögliches zu bewerkstelligen und den Boden dann wieder hinzubiegen, der vorher einfach nicht funktioniert hat. Die Menschen sind auch wesentlich dankbarer und auch bereit, dann was Ordentliches zu machen. Da habe ich auch Freude dran, wenn wir was Gutes einbauen können. Und wenn danach die was Neues machen und schon einmal vorher richtig, also kräftig ins Klo gegriffen haben, dann sind die auch bereit, das nächste Mal einfach einen guten Boden auch im Neubau zu machen. Und das machen wir dann sehr gerne. Das können wir natürlich auch richtig gut.
Super. Dann kommen wir mal zum Boden direkt.
Ja.
Was muss so ein Reinraumboden denn können? Ihr seid ja in den drei Bereichen. Pharma vor allen Dingen. Mhm. Lass uns doch mal im Pharma-Bereich bleiben. Was muss ein Boden dort können?
Das ist jetzt sehr, sehr umfangreich. Darum beschränke ich das auf einen Hinweis. Also ich habe genau zu dem Punkt ein Workbook kreiert, das heißt GMP-Kompass, für die Sanierung von Pharmaböden. Das kann man natürlich auch für Neubau verwenden. Und in diesem Workbook sind, sage und schreibe, 160, und zwar relevante Checkpoints drinnen, die abzuklären sind, um dann zu entscheiden, welcher Boden denn der richtige ist.
Okay,
also es gibt nicht einen richtigen, sondern es gibt einfach wirklich, und es wird aus meiner Sicht zwar in Ausschreibungen, wenn es darum geht, eben einen Boden zu wählen, schon, es wird da mit Lastenheften gearbeitet, wo beschrieben wird, was der Boden können muss. Mhm. Allerdings entsprechen diese Lastenhefte ungefähr der Spitze des Eisbergs. Also vielleicht ein Siebtel der echt wichtigen Themen steht drin, aber die anderen sechs Siebtel weiß kaum jemand. Also Planer ohnehin nicht, weil die keine Experten sind. Mhm. Auch ausführende Firmen wissen es wenig oder sagen es nicht. Ja. Da bin mir manchmal nicht ganz sicher. Und Material- oder Systemhersteller, die jetzt nicht das verlegen wie wir, sondern die einfach nur Materialien erzeugen, haben auch ein anderes Interesse dran. Also da ist auch das Interesse, eher das Material zu verkaufen und nicht den besten Boden zu liefern. Aber diese GMP-Kompass kann man sich bei uns übrigens kann man uns anschreiben. Es geht ganz einfach unter die.forsthuber@abc.co.at.
Mach's nochmal langsamer.
die.forsthuber@abc.co.at. Kann man mir eine E-Mail schreiben und dann kriegt man Zugang, um sich das downzuladen. Es ist gratis und also ich werde oft gefragt, warum machst du das gratis? Und ich finde, es ist einfach, wenn das der Beitrag ist, den wir als Firma leisten können zu einer kleinen besseren Welt im Pharmabereich, dann habe ich auch Freude dran.
Super, also erstmal vielen Dank dafür und Wahnsinn, dass es so viele Punkte sind.
Ja, ist erstaunlich.
Ja, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Wenn du sagst, viele wissen von einigen Punkten nicht, kannst du über die wichtigsten Punkte, die vielleicht so im Verborgenen liegen, kannst du da ein paar nennen?
Also es gibt ein Ding, wenn ich das aus dem Hut ziehe und sage, okay, hatte ich keine Ahnung. Das ist zum Beispiel das Thema, welche Räder benutzt man auf dem Boden. Also was ja oft der Fall ist, dass man sagt, wurde auch gestern hier auf der Messe schon ein paar Mal gefragt von Interessenten, die meinten, ja, was hält denn der Boden an Gewicht aus? Aha. Also wie viele Tonnen kann man denn auf dem Boden rangieren? Und das ist relativ einfach. Also unser Bodenbelag kann dasselbe oder mehr als der Aufbau darunter. Also wenn der Kunde dann eine Stahlbetonplatte hat, dann definiert die Belastbarkeit des Gewichts. Aber was entscheidend sein kann, ist, wenn man dann einen Boden hat, der zwar die Chemikalien-Einflüsse aushält, wenn der die Gewichte aushält, wenn der die thermischen Einflüsse aushält, Reinigung. Wenn der die Rutschhemmung, die Reinigung, die Desinfektionsmittel aushält, wenn die Anschlüsse alles so gemacht sind, wenn die Dehnfugen alles konzipiert sind, wenn alles passt, dann ist nur die Frage, welchen Rädertyp setzen Sie denn dort ein, lieber Kunde? Und manchmal ist es so, dass ein falscher Rädertyp, also sprich harte Rollen mit einer schweren Last, den Boden ruinieren können. Ja. Während dasselbe Gewicht mit einem anderen Rad wunderbar funktioniert. Okay. Und da denkt kaum jemand dran. Und trotzdem ist es also ein unglaublich wichtiges Thema sein. In normalen Fällen macht es wenig aus. Aber in einem Reinraum, wo es einfach darum geht, dass immer alles top aussieht, dass nichts abgewetzt, abgeschürft, abgenutzt sein soll, damit die Oberfläche immer GMP-gerecht ist, und zwar 100% im besten Fall, dann ist das möglicherweise einfach das Zünglein an der Waage, das dazu führt, ob es funktioniert oder nicht.
Das heißt, es kann auch passieren, dass du irgendwo mal hinkommst und sowohl den Boden sanierst, als auch einfach neue Rollen an alle Gerätschaften dran machst.
Ja, ja. Genau. Also ich empfehle das dann den Kunden, aber die sind manchmal, sagen, wow, das hat mir niemand gesagt.
Ja.
Oder anderes Thema, das ist auch spannend, kommt immer wieder dazu, dass Leute, die im Pharmabetrieb tätig sind, einen großen Schmerzpunkt haben, und zwar, wenn es um den Waschbereich geht. Waschbereiche werden manchmal auch etwas stiefmütterlich behandelt.
Die in der Personalschleuse jetzt zum Beispiel oder direkt im Reinraum drin?
Im Reinraum drin, wo Equipment gewaschen wird. Mhm. Denn da ist es oft so, dass für das Reinigen von Equipment heißes Wasser notwendig ist, heißes WFI, also das ist Water for Injection, das ist einfach reinst Wasser. Mhm. Und wenn dieses Wasser aus der Leitung kommt, hat es meist plus 80 Grad Celsius, plus minus. Mhm. Und dann werden oft Böden eingebaut und mit dem Bodenablauf alles reinraumtauglich. Und nach kurzer Zeit in der Nutzung fragen sich die Leute, ja, warum ist denn der Boden jetzt verfärbt? Warum sieht denn der so komisch aus? Ich habe hier Probleme mit Keimzahlen. Irgendwas wächst da und wir kriegen es nicht gereinigt. Und immer dann stelle ich die Frage, wie hoch ist denn die Temperaturbelastung auf diesem Boden? Und dann stellen wir fest, ja, wie viel heiß, eben diese plus 80 Grad Celsius. Und meistens sind da Böden verlegt, die aus Kunstharz gemacht sind, also Pharma-Terrazzo-Böden, Epoxidharzbeschichtungen, etwas, was an sich wasserdicht sein soll. Und diese Epoxidharzmaterialien, das ist ja wie ein transparenter Kleber, der einfach den Boden dann hart und dicht machen soll, hält aber nur plus 60 Grad Celsius aus. Ah. Also plus 60 Grad Celsius hält der Boden aus, plus 80 WFI. Und die Leute sagen das nicht. Also die Firmen, die das einbauen, checken das nicht, vorher oder sagen sie es nicht bewusst. Ich weiß es nicht. Ich bin da manchmal überrascht, weil es immer dieselben Themen sind.
Kommunikation.
Ja. Kommunikation. Und vielleicht auch mal eine ehrliche Aufklärung dem Kunden gegenüber.
Ja.
Ob das jetzt wirklich eine gute Lösung ist oder nicht. Also bevor wir am Boden einbauen, diskutieren wir manchmal vielleicht einmal zu oft und sagen, pass auf, seid ihr auch wirklich sicher, dass ihr das möchtet mit diesen Vorteilen, aber auch mit diesen Nachteilen. Nichts hat nur Vorteile. Und wenn der Kunde dann sagt, ist mir völlig klar, ich möchte so haben, dann können wir es ja gerne bauen. Okay. Blöd ist, wenn der hinterher sagt, hätte ich das mal gewusst, hätte ich das ja nie gemacht. Also das ist, finde ich, und das passiert offensichtlich sehr, sehr,
ja,
sehr, sehr viel auf so Reinraumbaustellen.
Da hilft Kommunikation ja auch nicht, wenn ich gar nicht weiß, an was ich denken muss, um darüber zu sprechen.
Exakt, genau.
Ja.
Und gerade wenn man eben mit so einem Workbook wie diesem GMP-Kompass arbeitet, den ich da vorher vorgestellt habe, dann ist es auch etwas, was der Kunde, der Facility-Zuständige nutzen kann, um einfach selber mal für sich zu checken, was habe ich denn? Und wenn man damit dann zu einer Firma geht und die dann den Boden dazu empfiehlt, und dann klappt es nicht, dann hat man zumindest als Kunde oder als pharmazeutisches Produktionsunternehmen alles dafür gemacht, um die Information weiterzugeben. Und wenn die andere Firma das dann nicht hinbekommt und diese Steilvorlage nicht ins Tor bringt, ne, dann sind auch die verantwortlich dafür, wenn es nicht klappt.
Okay, spannend. Also unser Gespräch hat einen vollkommen anderen Verlauf genommen, als ich dachte.
Und ich hatte keine Ahnung, wo es uns hintreibt, aber ist gut.
Super. Sind die Böden eigentlich nahtlos?
Ja, weitgehend. Also wir fertigen unsere Böden eben, das kommt immer aus dem Topf. Also unser Material wird flüssig auf die Baustelle angeliefert in mehreren Komponenten. Mhm. Die werden dann an Ort und Stelle ordentlich vermengt und dann flüssig aufgetragen. Und die werden an sich fugenlos eingebaut, also nahtlos, wie du das jetzt genannt hast. Es gibt natürlich Punkte in so einem Bau, da muss man dann eine Naht einbauen, weil sich dort irgendeine spezielle Dehnung abbilden muss, zum Beispiel Längsdehnung bei Temperaturänderung oder Bauwerke, die voneinander getrennt sind, um sich unterschiedlich zu setzen. Das sind bautechnische Themen und die werden natürlich dann auch mit einer Fuge gelöst. Aber ansonsten sind die Böden, die wir verlegen, nahtlos, genau.
Okay. Ich habe jetzt ganz viele andere Fragen im Kopf, aber ich wollte gerne noch ein bisschen was zum Reinraumboden direkt stellen. Kannst du nochmal die Materialien sagen? Du hast sie vorhin...
Also wir haben natürlich in erster Linie eben Reaktionsharze, die aus dem Topf kommen, wie gerade erwähnt. Mhm. Reaktionsharze heißt Epoxidharz zum Beispiel, Polyurethanharz, dann gibt es Polyesterharze und Vinylesterharze, aber es ist immer ein flüssiger Kunststoff, der dann an Ort und Stelle erst aushärtet zu dem Boden. Das heißt aber auch, dass diese...
Wie lange dauert das Aushärten?
Das kommt darauf an, eben welches dieser Reaktionsharze wir da verarbeiten. Im Regelfall so, dass man, wenn man heute eine Schicht einbaut, dann kann man morgen die nächste aufbauen. Mhm. Es gibt auch schnellere Materialien, da geht es schon nach einer Stunde. Die haben dann möglicherweise Sicherheitsthemen bei der Verarbeitung, wo man spezielle Belüftung für die Menschen braucht, die das dann einbauen, damit die auch ordentlich geschützt sind und einfach ordentliche persönliche Schutzausrüstung. Mhm. Es gibt danach immer Aushärtezeiten, die, wenn der Boden dann fertig ist, die nochmal relevant sind, bis dass der Boden zum ersten Mal mechanisch belastet wird und bis er dann chemisch belastet wird. Aber wir haben relativ viele smarte Bodensysteme, gerade für diese Reinraumbaustellen, die auch dafür verwendet werden können, dass man eben im Rahmen von einem Stillstand, von einem Wartungsfenster, am Ende des Wartungsfensters den Boden sozusagen nochmal rund erneuert, über Nacht, vielleicht mit einem Tag und eine Nacht dazu und dann hat man am nächsten Tag einen neuen Boden. Also wenn der Boden schon mal so richtig aufgebaut ist, dass das dann geht, dann ist es zwar im Vorfeld etwas mehr Arbeit, kostet auch mehr als einfach einen normalen XY-Boden einzubauen, aber danach kann ich mir sparen, die Anlagen immer wieder aus- und einzubauen, um den Boden rund zu erneuern, sondern kann immer wieder einfach mit relativ geringem Geldaufwand und vor allem unglaublich wenig Zeitaufwand einen neuen Boden herstellen und das ist echt toll. Wenn man mag, auch mit einer antibakteriellen Oberfläche, die dazu dient, um Keimzahlen wirklich ein für alle Mal im Griff zu haben. Also echt eine coole Geschichte. Also Produktionsunternehmen, die das kennen und schon mal eingebaut haben, schwören mittlerweile drauf. Es sind echt große Player dabei, die ich natürlich hier nicht nennen darf, sonst wäre ich gleich gehauen. Aber es gibt
erst, wenn der Podcast rauskommt.
aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass wir hier viel, viel Gutes bewirken können, um nämlich einerseits für die Unternehmen und für die Menschen, die dort arbeiten, das Betriebsklima zu verbessern, denn es gibt nichts Blöderes, als wenn dann zum Beispiel Keimzahlen explodieren oder wenn das Ding nicht gut aussieht und dann, wenn ein Audit kommt, dann wird der schwarze Peter der anderen Abteilung zugeschoben. Wir sind aber nicht schuld, das war die Produktion, die hat das ruiniert. Die Produktion sagt, ja, die Instandhaltung macht das nicht ordentlich und hat das nicht hinbekommen und die sagen, ja, es wird nicht gut gereinigt. Und das ist wirklich, habe ich schon ein paar Mal erlebt, wenn dieses Thema dann erledigt ist, der Boden sieht gut aus, es gibt keine Probleme mit Abklatschsets und Keimmonitoring. Und der funktioniert einfach, dann kann man sich nämlich auch auf die wichtigen Dinge konzentrieren und die haben im besten Fall nichts mit dem Boden zu tun.
Wahnsinn. Also ich verstehe absolut, warum du Experte dafür bist. Du brennst für dieses Thema ja. Mit absoluter Leidenschaft.
Ja, das stimmt.
Ja. Mhm. Spannend. Gibt es noch irgendwas, was ich vielleicht gar nicht weiß, was ich fragen könnte, was wichtig wäre?
Weil das ist die beste Frage. Da hast du mich jetzt auf dem linken Fuß erwischt. Auf die bin ich nicht vorbereitet.
Wechsel doch mal auf den rechten Fuß.
Okay. Also es ist, dieses Bodenthema ist ja nur eins. Und ich hab gestern hier einen Vortrag halten dürfen mit einer mittlerweile lieben Freundin, die ich erst vor einem halben Jahr kennenlernen durfte. Auch bei einem Vortrag oder nach einem Vortrag, den ich bei Lounges on Tour in Graz hielt, zum Rheinraum-Bodenthema. Und dann kam die Dame an meinen Ausstellungsstand und hat gesagt, also sie fand diesen Vortrag großartig, aber ich habe da Bilder von ihrem Projekt gezeigt. Und gesagt, wow, welches der Bilder? Wer sind Sie denn überhaupt? Und dann hat sie gesagt, naja, da gab es Bilder von einem großen Tanktauschprojekt, das wir 2022 beim großen Betrieb in Wien in Österreich umgesetzt haben, in einer Rekordzeit. Es ist wirklich völlig irre, was da passiert ist. Und sie war Portfolio-Managerin, dass ich das Wort rausbringe, über alle Projekte und hat diese 75 Millionen Euro, die da in 16 Wochen verbaut worden sind, geleitet. Und ich war sozusagen das siebte Zwerg von links. Also wir waren irgendwo in der Bauabteilung ganz unten mit dem Rheinraumboden dabei. Aber sie hat gesagt, das war einfach so mega, diese Performance, die da jetzt insgesamt von der ganzen Bauabteilung geleistet wurde und auch vom Fußboden von uns geleistet wurde, dass sie darüber sprechen wollte und dann gemeint hat, wir sollten doch da gemeinsam einen Vortrag drüber halten. Das haben wir eben gestern gemacht. Und in diesem Vortrag, und das finde ich ganz wesentlich, kam schon zum Ausdruck, dass es entscheidend ist, nicht nur dieses Silo-Denken, das jetzt auch in Produktionsunternehmen herrscht, wenn es darum geht, Budgets einzuhalten, das wird es auch auf der Baustelle nicht so leben, dass wir immer nur, also ich auch nicht immer nur sage, ja, Fußboden, weil das ist in Wirklichkeit natürlich nicht wichtig. Entscheidend ist das Gesamte.
Ja, vernetzt.
Und vernetzt zu denken, vernetzt zu arbeiten, auch wenn es weh tut und letztendlich tut es uns manchmal dann weh, weil das Gemeine am Fußboden liegen ist. Wenn wir den Boden machen, kann kein anderer da drauf gerade herumarbeiten.
Ja.
Und in so Umbauten geht es natürlich oft zu wie in einem Ameisenhaufen. Also das sind ja hunderte von Menschen, die irgendwas montieren, demontieren, in Betrieb nehmen, sonst was müssen. Ja. Und gleichzeitig sollte der Boden aber gesperrt sein, weil da muss die nächste Schicht drauf, damit der Boden übermorgen dann auch fertig ist. Und diese Arbeiten im Schulterschluss zu machen, auch, wie gesagt, in letzter Konsequenz nicht auf in erster Linie unser vielleicht trotzdem eigenes Ziel zu schauen, dass sich die Baustelle zum Schluss positiv ausgeht und dass wir da auch Geld verdienen, sondern einfach die Ziele des Kunden voranzustellen, dass der fertig wird, dass die fertige Lösung, wenn alles drin ist, dem entspricht, was der haben möchte und haben muss, um seine Betriebsbedingungen im Rheinraum ordentlich herzustellen. Ich finde, wenn man das einfach immer vorreiht und die Zusammenarbeit das Wichtigere ist, dann kommt der Rest von selbst. Und das ist ein Ding, das mir einfach gestern hängen geblieben ist, auch von diesem Vortrag, wo ich ja selber überrascht war, was da rauskommt, weil wir haben uns da nicht viel abgestimmt vorher, was wir denn genau sagen mögen. Das war halt so...
Okay.
nein, einfach weil es die Zeit nicht erlaubt hat, dass man
ja,
so oft
natürlich. Sehen,
die kommt aus.
Aber es ist ja gut gegangen.
Es ist gut gegangen, war auch sehr, sehr spannend. Und es war für uns auch spannend, weil einfach da ein paar Dinge gefallen sind, die für uns selber dann überraschend waren. Ich aus der Froschperspektive berichtet, wie ich die Sicht der Dinge wahrgenommen habe, und sie aus der Vogelperspektive berichtet. Und unterm Strich haben wir doch sehr ähnliche Wahrnehmungen gehabt damals. Und die eben Zusammenarbeit mit allen Gewerken ist entscheidend.
Und das finde ich total schön. Ich komme eben nicht ursprünglich aus der Rheinraum- und Prozesstechnikbranche und finde es aber so schön, weil das ist auch was du auf die Menschheit und auf ganz viele andere Bereiche übertragen kannst. Eben die Kommunikation, die Ehrlichkeit und vor allen Dingen auch das Vernetzt. Wir sind nicht alleine. Und dass wir da mit Vertrauen und Offenheit rangehen sollten, sag ich mal vorsichtig.
Das wäre ja schön, wenn das so einfach ist. Es ist natürlich so, jeder hat natürlich so seine möchte keine Geheimnisse hergeben. Ich natürlich auch nicht alles, aber bis zum gewissen Grad schon. Und natürlich möchte sich keiner in die Karten schauen lassen, weil dann könnte ja beim nächsten Mal die Konkurrenz da was mit aufnehmen. Ja, also ich glaube, das ist auch ein schönes Bild, das man erzählen kann. Also mein letztes Bild gestern, meine letzte Folie sozusagen bei diesem Vortrag nach einer Stunde, war ein Bild, das die Apollo 17 Mannschaft 1978, glaube ich, war das, oder 76 gemacht hat, als sie zum ersten Mal so richtig von der Erde weggeflogen haben, diesen blauen Planeten da aus dem All das erste Mal fotografiert in Farbe. Und das Bild heißt The Blue Marble. Das ist, kann man auch googeln, findet man ein wunderschönes Bild. Und ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich es ansehe, weil ich mir denke, wir glauben ja alle, wie wichtig wir sind. Wir strugglen in unseren Themen und Projekten und das Budget muss eingehalten werden und ich möchte nichts hergeben. Und genau genommen schießen wir auf irgendeiner kleinen blauen Kugel mit 25.000 Stundenkilometer quer durchs All, durch das grenzenlose All. Und es ist in Wahrheit alles Bullshit.
Wir
sind so klein und es geht vielleicht ganz zum Schluss nicht darum, ob wir das Budget gehalten haben oder um die Einführung des neuen iPhone 15, sondern es geht vielleicht darum, ob wir gut zusammengearbeitet haben und wie wir als Menschen miteinander umgegangen sind. In diesen Zeiten noch mehr denn je.
Ich möchte gar nichts mehr dazu sagen. Ja. Und danke.
Sehr gerne. Ja. Auch danke.
Für das Gespräch, die Einblicke und diese Botschaft.
Sehr gern geschehen. Danke auch für die Einladung zu diesem Podcast.
Sehr gerne.
Das war Reingehört, der Podcast der Rheinraum und Prozesstechnik. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Und wenn Sie keinen Podcast mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie Reingehört in Ihrer favorisierten Podcast-App und bewerten Sie uns gerne mit 5 Sternen.